MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Henrik Evers.
Angefangen hat vor knapp zwei Wochen alles mit diesem Moment.
Abemus Papam.
Leo XIV. Wird der 267. Papst der katholischen Kirche. Gestern war der Gottesdienst für seine Amtseinführung und mittendrin auf dem Petersplatz war auch meine Kollegin Linda Burkhardt. Linda, erzähl, wie war es?
Noch vor Sonnenaufgang sind die Pilger auf den Petersplatz gestürmt. Ich habe mit vielen gesprochen. Einige haben gar nicht geschlafen, andere sind tatsächlich seit 5 Uhr in einer Schlange gestanden. Man hat total gespürt, für die ist es so wichtig, hier dabei zu sein. Und wie bei der Meisterfeier gestern in München, Fahnen, Fahnen, Fahnen. Hier allerdings aus der ganzen Welt. Hinter mir war eine Familie aus Kanada mit Enkel, Oma und Schwiegermutter. Vor mir Schweizer und jemand aus einem afrikanischen Königreich. Und ganz viele Amerikaner waren auch auf dem Platz, um ihrem Papst mal ganz nahe zu kommen. Und bayerische Pilger, die habe ich auch getroffen.
Es ist sehr überwältigend. Wir hatten heute Morgen einige Probleme, überhaupt hierher zu kommen und dachten schon, wir sind ganz weit hinten. Und als wir dann hier ankamen und gesehen haben, okay, wir kommen so weit vor, war die Freude riesig.
Also wir sind 20 Meter vom Obelisken entfernt. Wir können es echt nicht fassen, wie weit vorne wir gekommen sind, direkt beim Mittelgang. Weil wir hatten echt richtig Probleme, hierher zu kommen. Wir dachten schon, wir sehen gar nichts mehr. Deswegen freuen wir uns sehr.
Dann kurz vor 9, große Unruhe. Die erste Fahrt von Leo im Papamobil. Alle sind sofort auf die Stühle gestiegen, Fahne schwenken, Handy raus und dann die ersten Papa-Rufe. Ja, und so trubelig es bis 10 Uhr war, ich fand das total erstaunlich, dass es beim Gottesdienst dann ruhiger war als in so mancher Kirche, die ich schon erlebt habe. Ich habe die Brunnen gehört, eine Sirene in der Nachbarstraße, die Hubschrauber über dem Platz, aber auf dem Platz so gut wie gar nichts. Es gab Gesänge, Gebete und der für mich schönste Moment. Leo war sehr angefasst, als er unter anderem den Fischerring überreicht bekommen hat. Und das war wieder so ein Moment wie auf dem Balkon, der zeigt, der nimmt dieses Amt nicht einfach auf die leichte Schulter. Dem bedeutet das richtig was.
Pfarrer Schießler hat, wie so viele Menschen in den letzten Wochen, die Vorgänge im Vatikan verfolgt. Zur Papsteinführung gibt's heute seine Wünsche und Hoffnungen an Papst Leo XIV. Wie diese aussehen und mehr hören Sie in der heutigen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Es war Werbung für den Fußball, sagt man gerne nach einem mitreißenden Fußballspiel. Da spielt das Endergebnis dann gar nicht mehr so eine besondere Rolle, ob man gewonnen oder verloren hat. Wichtig ist allein, dass sich die Akteure auf dem Rasen abgemüht haben, die berühmten 110% gegeben haben, die es ja gar nicht gibt, Leidenschaft und Hingabe aber dafür in jeder Spielminute zu spüren gewesen sind und es vielleicht sogar noch fair zuging. Bis zum letzten Moment, bis zur Verabschiedung. Dieser Spruch hat mich die ganzen letzten Wochen seit Ostern bis zur Wahl des neuen Papstes begleitet. Das war Werbung. Und diesmal für die Kirche und unseren gemeinsamen gelebten christlichen Glauben. In Zeiten, da Hunderttausende jährlich die Türe zur Kirche hinter sich zumachen, gleichzeitig die katholische Weltkirche um 30 Millionen Menschen pro Jahr anwächst, natürlich nicht jetzt bei uns in der westlichen Hemisphäre, aber trotzdem, in diesen Zeiten erleben wir ein nahezu himmlisches Spektakel. Und wieder bewahrheitet sich die Einschätzung, dass die Menschen immer Suchende sind. Aber das ganz konkret. Sie suchen in der Religion keine bloße Alternative für eine vernunftgesteuerte, moderne und digitalisierte Welt. Der Mensch sucht immer, solange es ihn gibt, das Geheimnisvolle. Das, was seine Seele berührt und erhebt. Die Bilder aus Rom, der Ansturm Hunderttausender im Petersdom, die sich von Papst Franziskus verabschiedeten, der festliche Gottesdienst auf dem Petersplatz, der Straßenkorso mit dem toten Papst nach Santa Maria Maggiore und dann die gesamte Zeit des Konklave, sie ließen die Betrachter nur erahnen, wie sehr durch diese unglaubliche Schönheit der Bilder und die durch und durch bis zu jedem Schritt eingespielte Ordnung die Menschen begeistert. Ja, es waren wirklich eindrucksvolle und durch symbolreiche Tage, die wir da gemeinsam miterleben dürften. Und dann kam auf den Balkon der neue Papst, nachdem die ganze Welt auf einen provisorischen Kamin starrte. Das muss man sich nicht mehr geben. Wir fliegen heute zum Mars. Elon Musks Trägerraketen kehren wie von Zauberhand geführt nach dem Start zur Startrampe zurück, um wiederverwendet zu werden. Und die Kardinäle im Konklave schüren einen Ofen ein, um der Außenwelt zu vermelden, ob die Wahl erfolgreich gewesen war. Eine WhatsApp-Meldung würde genügen. Nicht hier und jetzt. Wir sind in der Kirche. Mittelalter zum Anfassen, könnte man das überschreiben. Es ist einfach nur schön. Es gehört einfach dazu. Und obwohl es auch nicht ständig stattfindet beim Konklave nach der Wahl von Papst Benedikt, erst nach 27 Jahren wieder, so lange war Johannes Paul II. Im Amt. Es funktioniert ganz selbstverständlich immer wieder. Genauso wie das Präsentieren des neuen Papstes, das würdevolle Heraustreten auf dem Balkon des Petersdomes, die weihnachtliche Ankündigung durch den Kardinaldiakon, ich verkündige euch eine große Freude, das nun die Menschen in der Welt zu Hirten macht, so wie die Engel auf den Hirtenfeldern Bethlehems bei der Geburt Jesu. Ja, hier findet eine Geburt statt. Der Apostel Petrus kehrt wieder zurück zu seiner Kirche in der Person dieses neuen Papstes. So hat es Kardinal Reber im Gottesdienst zu Beginn des Konklaves hervorragend beschrieben. Und es war wirklich eine Geburt, als dieser Papst sich den Menschen zeigte. Robert Francis Prevost, ein US-Amerikaner mit peruanischer Staatsbürgerschaft, Augustinermönch, Missionar, ein Mann mit der gleichen ideologischen, theologischen und politischen Ausrichtung wie sein Vorgänger Franziskus. Vielleicht sogar eine Spur liberaler. Die Zukunft wird es zeigen. Man sagt, dass die konservativen Kräfte im Konklave auf einen Mann setzten, der nach Papst Franziskus wieder zur Normalität in dogmatischen, liturgischen und kirchenrechtlichen Fragen zurückkehren könnte. Hier aber steht ein Mann, der sich ausdrücklich, und so hat es in seiner Begrüßungsrede erwähnt, für Synodalität, für eine inklusive Kirche, für Minderheitenrechte, für den Schutz von Migranten, für eine arme Kirche und eine Kirche für die Armen einsetzen wird. So wie es Papst Franziskus von Anfang an gemacht hat. Man spürt, wenn man diesen Papst hier auf dem Balkon tief bewegt beobachtet, welche Kirche Franziskus in seiner Amtszeit von nur 12 Jahren aufgebaut hat. Eine gerechtere, integrativere und engagiertere Kirche. Und das allein zählt. Und hier steht sie. Von den 133 Kardinälen im Konklave hat er über 100 selbst ernannt. Das sind seine Nachfolger, die seinen Weg weiterführen werden. Man spürt es ganz genau. Dieser amerikanische Papst Leo nun spricht die Sprache von Franziskus weiter. Es wird bei ihm immer um soziale Gerechtigkeit und den Schutz von Migranten gehen, jetzt aber mit einem neuen, eher volkstümlichen amerikanischen Akzent. Er wird direkt von der Kanzel sprechen und so ein großes Gegengewicht gegen die Selbstherrlichkeit der Trumpisten auf der ganzen Welt sein. Die politische Geste, die dieses Konklave hier gerade eröffnet hat, ist im Moment noch gar nicht nachvollziehbar und einschätzbar. Vielleicht wird Papst Leo wirklich ein richtig mutiger amerikanischer Papst, der die Reformen weiter vorantreibt und einer moralischen Kirche mit einem großen politischen Fußabdruck weiterbaut, der vor allem eines sein will, a voice to the voiceless, eine Stimme für alle Stimmlosen in der Welt. Es gibt viele Gründe, aufgeregt und hoffnungsvoll zu sein. Ich wünsche dem neuen Papst einen guten Start und uns eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder an gleicher Stelle hier bei uns im MKR, jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn man am Münchner Flughafen strandet, weil man den Anschlussflug verpasst hat und somit ein Problem hat, weil man kein Geld mehr für ein neues Ticket hat oder man deshalb keinen Platz zum Schlafen findet, dann findet man definitiv Hilfe beim kirchlichen Dienst. Hier kümmert man sich nicht nur ökumenisch um Probleme wie diese, sondern auch um ihr seelisches Wohl. Für die katholische Seelsorge ist Franz Kohlhuber zuständig, der mir jetzt gegenüber sitzt. Hallo, Herr Kohlhuber. Zunächst mal, wie wird man denn Seelsorger am Flughafen? Muss man da Flughafenkenntnisse haben oder was?
Es ist nicht schlecht, wenn man sie hat, aber man braucht sie für diese Tätigkeit nicht. Ich wollte immer schon am Flughafen arbeiten, aber es war klar, das kriegt immer noch ein Pfarrer. Und ich bin Pastoralreferent und dann war plötzlich klar, nee, da gibt's keinen Pfarrer mehr, man kann sich als Pastoralreferent bewerben, man sollte Englisch können und damals sollte man ein bisschen Erfahrung in Konfliktmoderation und in Seelsorge und Gesprächsführung haben.
Und was machen Sie da so ganz praktisch? Wie sieht so ein Tag von einem Flughafenseelsorger aus?
Wir sind zunächst zuständig für die Kapelle, dass es einen schönen Ort gibt am Flughafen, wo Menschen zur Ruhe kommen, beten können, auch nochmal schnell eine Kerze gegen ihre Flugangst anzünden, diese Geschichten. Wir sind bei allen Fällen behilflich, wenn Passagieren irgendetwas schiefläuft, wo der Flughafen nicht mehr die entsprechende Stelle hat. Und meine Kollegen und ich sind zuständig für den ganzen Bereich der Abschiebungen, die auch am Münchner Flughafen stattfinden.
Jetzt haben Sie eine theologische Ausbildung. Wenn man am Flughafen arbeitet, ist das das, was man braucht oder braucht man noch was anderes?
Also die Theologie, glaube ich, ist nur für 10% wichtig. Für 90% brauche ich Menschenkenntnis, eher sozialpädagogisch-psychologischen Hintergrund. Die Liebe zum Menschen, die Offenheit, sich einfach Problemen zu stellen und gemeinsam mit den Menschen, die kommen, danach zu suchen, wie es weitergehen kann.
Sie erleben ja oft bestimmt ganz viel Bewegendes. Können Sie uns eine Geschichte erzählen? Anonymisiert, versteht sich, aber es ist schon mal eben was Bewegendes passiert, was man erzählen kann.
Also die meisten bewegenden Dinge passieren tatsächlich im Umfeld von Tod. Wenn ein Ehepaar zurückkommt aus dem Urlaub und der Sohn sich gestern das Leben genommen hat und wir das Ehepaar abholen und die Todesnachricht überbringen. Ich hatte in meiner Zeit am Flughafen, es sind mittlerweile 12 Jahre, auch schon zweimal einen Suizid am Flughafen, wo man versucht, mit den Angehörigen, die dabei sind oder die dann kommen zum Flughafen, die Situation irgendwie wieder in den Griff zu kriegen, was nicht geht, aber zumindest erste Schritte zu gehen. Aber es sind oft ganz banale Dinge wie eine alte Frau aus Griechenland, die ihr Neffe in einen Flieger nach München gesetzt hat und gesagt, du, ich hab dich so gestrichen voll, du kriegst von mir jetzt ein One-Way-Ticket nach München und dann schau einfach, wie du weiterkommst.
Okay, jetzt gibt es da im Flughafen, ich bin da auch selber schon mal gewesen, die Christophoruskapelle und da wird auch geheiratet. Was macht die Kapelle so besonders?
Die Kapelle war 1992, als der Flughafen gebaut wurde, war die Planung sonnenklar, die muss in die Mitte vom Flughafen, in den Zentralbereich. Und es sollte einfach ein Raum sein, in dem es still ist, in dem man zur Ruhe kommen kann, der nahezu keine Bilder hat, damit jede Religion irgendwie sich drin zurechtfinden kann. Sie ist mittlerweile ein muslimischer Gebetsraum. Sie ist für Menschen offen, die jetzt nicht einen speziellen Glauben haben. Ist modern gestaltet und ruhig. Und das macht sie, glaube ich, sehr ansprechend für viele Menschen, die dort sitzen. Wenn ich tagsüber reinkomme, sitzt fast immer jemand drin, es zündet jemand eine Kerze an, es schreibt jemand eine Bitte ins Anliegenbuch. Von daher ist es ein schöner Ort. Wir haben dort Taufen. Wir hatten auch schon 2 Trauungen. Seit ich da bin, davor wahrscheinlich auch schon mehr.
Dann kann man gleich in die Flitterflochen fliegen von dort aus.
Perfekt. Bei den Trauungen, die waren, war das nicht der Fall, aber man hat mit 50, 60 Leuten einfach tolle Motive für wunderschöne Hochzeitsfotos.
Jetzt habe ich gesehen, dass Sie aktuell auf der Suche nach einem Seelsorger sind. Was ist denn da los? Gehen Sie in den Ruhestand?
Das ist nicht ganz richtig. Wir suchen einen neuen Sozialpädagogen.
Okay.
Ich bleibe noch bis 2029, sagt der Rentenbescheid. Und mein Kollege geht aber im Juli in den Ruhestand und wir suchen einen Sozialpädagogen. Er war jetzt Diplompädagoge, der sich einfach um den Bereich Passagierdienst, um den Bereich Rückführungen, Abschiebungen kümmert, Notfallseelsorge. Und die Stelle wäre zum 1. Juli verfügbar. Wir sind gerade auf der Suche, es läuft das Bewerbungsverfahren. Wir freuen uns über einen neuen Kollegen und es müsste fast ein Mann sein.
Es müsste fast ein Mann sein.
Ja.
Was muss der mitbringen?
Der muss einfach die Liebe zum Menschen mitbringen und einen eigenen Stand, weil wir einfach im Bereich Rückführungen auch mit Passagieren schon wissen, wo wir stehen, damit wir nicht irgendwie ausgenutzt werden, sondern wirklich helfen können. Aber ansonsten einfach eine große Offenheit und sich der Not der Menschen zu stellen und das kann jeden Tag anders sein.
Franz Kohlhuber war das. Er ist Seelsorger am Münchner Flughafen und hilft mit seiner evangelischen Kollegin tagtäglich vielen Menschen. Herzlichen Dank dafür und alles Gute weiterhin.
Gerne.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit mit Bernhard Löhlein.
Mein Gott, was für Schleimer. Sie alle wollen bei der Königin hoch angesehen sein. Und dafür schrecken die adligen Familien vor nichts zurück. Das riecht nach Hofverrat.
Worum geht es?
Während die Königin beim Bankett sitzt und gelassen abwartet, bekämpfen sich die Familien mit ihren 15 Höflingen bis aufs Messer. Es wird gemeuchelt, spioniert und intrigiert, dass es eine wahre Freude ist. Und wir Spieler? Wir sind mittendrin. Mit jedem Zug verteilen wir Karten und hoffen, dass die Familien, auf die wir setzen, am Ende die Gunst der Königin gewinnen.
Was passiert?
Drei Karten, also drei zufällig gezogene Familienmitglieder, halte ich stets auf der Hand. In meinem Zug spiele ich eine Karte in meinen Bereich aus, eine bei einem Mitspieler und eine an die königliche Tafel. Dort entscheidet sich dann, ob eine Familie Plus- oder Minuspunkte sammelt.
Wie kommt's an?
Ein Ränkespiel par excellence. Koalitionen werden geschmiedet, nur um sie im nächsten Moment wieder platzen zu lassen. Manche Karten bieten zudem eine Bonusaktion, das gewisse Salz in der Suppe dieses herrlich hinterlistigen Spiels. Ganz nach meinem Geschmack. Hofverrat ist erschienen im Verlag Hoch.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.